Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer heutigen Sendung Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitungszeit auf den kommenden Sonntag. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Pater Hermann Josef Hupka aus dem Wallfahrtskloster Waghäusel hat für das Fest Taufe des Herrn, das wir am Sonntag feiern werden, folgende Texte gewählt, die Sie jetzt in Ihrer eigenen Bibel oder dem Schott-Messbuch aufschlagen dürfen. Die erste Lesung aus dem Propheten Jesaja, das Kapitel 42, Verse 1 bis 7. Die zweite Lesung aus der Apostelgeschichte, das 10. Kapitel, die Verse 34 bis 38. Und das Evangelium des Tages, das ist nicht zur Wahl, aus dem 1. Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 7 bis 10. Mit dem Fest Taufe des Herrn endet die liturgische Weihnachtszeit. Auch dieses ist ein Epiphaniegeschehen, das heißt, es leuchtet uns auf, wer Jesus Christus eigentlich ist. Bitte schön, Pater Hermann Josef Hupka.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, um uns vorzubereiten auf den Tag der Taufe des Herrn. Und so hören wir die erste Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Im 42. Kapitel. So spricht Gott, der Herr, seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht, er lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht, er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, das war ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Und das ist ja schon lange her, dass das geschrieben worden ist. 2700 Jahre ungefähr, mehr oder weniger. Und man braucht sich jetzt nicht dran aufzuhalten, aus welcher Quelle das genau kommt und wann das vielleicht ganz genau geschrieben worden ist und dergleichen Ähnliches. Das sind eigentlich Dinge, die in diesem Fall doch etwas zweitrangig sind. Wenn wir vielmehr einmal betrachten, dass da auf jeden Fall zu ganz früher Zeit solche Dinge geschrieben worden sind. Und dann können wir auf Jesus schauen, wie er kam und wie er gewirkt hat. Diese Lesung, die steht am Anfang von dem Wirken von Jesus. Taufe des Herrn, das ist so der Tag, wo es begonnen hat, dass die Masse angefangen hat, ihn wahrzunehmen, auf ihn genauer zu schauen. Und hier kommt so viel nun auch raus von dem Ganzen, was er eigentlich als Aufgabe sozusagen hier in dieser Welt wahrgenommen hat. Wir sprechen von dem Erlöser und von dem Messias. Und wir haben damit natürlich dann auch vor Augen dieses Erlösungsgeschehen am Kreuz, überhaupt das Messias-Dasein. Und wir sprechen dann vielleicht auch davon, dass wir erlöst sind. Und so ganz konkret, wie ist denn das nun, dass wir erlöst sind? Von was sind wir denn erlöst? Wie sieht denn diese Erlösung aus? Haben wir sie wirklich präsent? Ist das wirklich jetzt für uns etwas, was umgesetzt ist? Oder ist es mehr ein theoretisches Wort, das wir gelernt haben? Und dann wissen wir halt, dass wir erlöst sind. Aber wie genau und von was? Das ist schon noch einmal die Frage. Dann würden wir sagen, von den Folgen der Sünde oder der Erbsünde und so weiter. Aber da haben wir dann viele so Dinge, da könnte man manchmal doch meinen, vielleicht ist es auch ein bisschen gelernt. Ist es denn wirklich ein Problem, dass wir eine Erbsünde haben? Das wissen wir theoretisch und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch einmal bewusst, aber dass das jetzt wirklich so eine bewusste Belastung wäre? Und wir sehen jetzt einmal hier auch die Einzelheiten, auf die es ganz praktisch ankommt. Er bringt den Völkern das Recht. Und so Unrecht gibt es ja noch genug auf dieser Erde. Und wir würden heute vielleicht dann so einteilen zwischen Ost und West und so. West ist Recht und Ost ist Unrecht oder so ähnlich. Aber auch da müssen wir sehr vorsichtig sein. Denn zum Beispiel Egoismus, das zieht sich ja durch die ganze Welt, ob Ost, ob West. Und so viele andere ähnliche Dinge auch. Und wir merken das, das ist eigentlich ganz egal, wohin wir schauen, wie die Menschen oft mit bestem Willen voranschreiten. Und dann nach einer gewissen Zeit ist es halt doch so, dass dieses menschliche Dasein mit den ganzen Nöten und Bedürfnissen und so weiter halt doch wieder überhand genommen hat. Also, es ist gar nicht so einfach, damit fertig zu werden. Und diese ganzen verschiedenen Regime und Regierungssysteme und was es alles Mögliche gegeben hat, die sind doch eigentlich alle noch nicht so recht mit diesen Dingen fertig geworden. Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Und so geknickte Rohre gibt's doch jede Menge und glimmende Dochte auch nicht weniger. Also es ist ja schön, stark zu sein, alles zu können, vielleicht auch ein bisschen reich zu sein und so, aber mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn man tiefer schaut, sind wir doch alle irgendwo arm, stückweit zumindestens, oder halt auch geknickt, verletzt. Und manche Dinge sind vielleicht sogar auch am Auslöschen. Wir werden einen großen Schritt drüber machen. Wir werden das wegtun. Wir behalten das für uns. Wir müssen natürlich stark sein. Wir müssen ja glänzen und was gelten und so. Und wenn dann irgendwas ist, dann werden wir vielleicht einen Kraftausdruck verwenden und einen großen Schritt drüber machen oder sogar irgendwo entsprechende Gesten vielleicht von uns geben. Aber im Herzen, da sieht es doch in Wirklichkeit ganz anders aus. Und dann muss das weggemacht werden durch solche äußeren Kraftakte und so. Aber da kommt doch die Seele nicht mit. Und das lässt es immer wieder schlimm werden. Manchmal lässt das vielleicht sogar ein bisschen brutal werden und so weiter. Und dann gibt es solche, die haben einen günstigen Charakter, die können sich zur Wehr setzen Und andere, die werden halt eher ein bisschen depressiv und gehen in sich und ziehen sich ganz zurück. Aber das stimmt doch eigentlich alles nicht so ganz. Und jetzt heißt es hier, ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis auf der Erde das Recht begründet ist. Auch sein Gesetz warten die Inseln. Also wenn man das ein bisschen aufschließt, dann ist doch hier eigentlich eine große Antwort drin auf die ganzen Sehnsüchte der Menschheit. Jetzt wird man natürlich sagen, ja, aber die Kirche hat versagt und so weiter. Dann wird man sehen, irgendwelche Regime in Südamerika oder anderswo auf der Welt, die sind zwar irgendwo unter katholischem Namen, aber dann hat es doch wieder nicht so recht funktioniert und so weiter. Und ich glaube, wir müssen hier einmal einen ganz großen Schritt machen über all die Dinge, die menschlich sind. Und wir müssen hier einmal an die ganzen Menschenwerke einen Punkt setzen. Wir können uns da vielleicht auch eingestehen, dass im Laufe der Geschichte so mancher Bischof oder so mancher Kardinal oder wer auch immer, irgendwelche kirchliche Behörde oder so weiter, auch ihre Fehler gemacht hat. Aber diese Geschichte, die wir hier in der Lesung hören, die bezieht sich nicht auf irgendwelche menschlichen Aktionen. Die können wir auch nicht studieren und die haben wir auch nicht automatisch einfach in unserem Leben übernommen, sondern hier sind andere Kräfte am Werk. Und das macht eben ganz gezielt die Erlösung aus. Und wir brauchen uns jetzt nicht aufzuhalten, wenn da und dort vielleicht Dinge schiefgegangen sind oder falsch gemacht worden sind. Heute ist einmal die Zeit, sich darauf zu konzentrieren, was uns nun wirklich der Messias und der Erlöser gebracht hat und was uns hier wirklich verheißen ist. Das ist mein Erwählter. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Da haben wir so ein paar ganz wesentliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Äußeres Erkennungszeichen, schon einmal das, er lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das hat der Herr nicht nötig. Das hat auch der Heilige Geist nicht nötig. Sondern wir bewegen uns hier in ganz anderen Dimensionen. Wir bewegen uns hier eigentlich im Großraumumfeld des Himmels. Und eben da gehen die Dinge ganz anders vonstatten als auf dieser Welt. Und das ist so der ganz gravierende, umfassende Unterschied, um den es hier eigentlich geht. Menschenwerke gibt es viele. Gibt es jede Menge. Und bisher ist eigentlich keines, was jetzt nur ein Menschenwerk war, durchgekommen. Wenn wir nun einmal auf die Kirche schauen. Das ist ja so eine Organisation, die ist ein bisschen anders, als was man sonst so an Organisationen hat. Im Staat, da gibt es ja alles Mögliche. Die Kirche fällt aus dem Rahmen. Und die Kirche ist der Leib Christi und die Kirche, die repräsentiert also eigentlich den Herrn in dieser Welt. Und jetzt gibt es auch ganz praktisch solche Sachen wie zum Beispiel Nunziaturen. Jetzt gibt es Vertreter des Vatikans in allen möglichen Bereichen dieser Welt. Und dahinter, da steckt eigentlich dieser Gedanke, von dem hier die Rede ist. Und da wird versucht, den Herrn zu repräsentieren in dieser Welt und vielleicht da und dort auch mal einen Gegenpol zu setzen, wo dann nur noch das Denken in den Kategorien dieser Welt die große Rolle spielt. Das ist also ein gewaltig hoher Anspruch und eine mächtig große Aufgabe, die hier im Raum steht. Und da ist natürlich dann auch ganz wichtig zu bedenken, dass genau auch dieser Aufgabe dann sozusagen Raum gegeben wird. Die Gefahr ist ganz groß, dass auch da letztendlich wieder solche menschlichen Dinge eine Rolle spielen und vielleicht überhand nehmen. Und eigentlich sollte das bei den Christen nicht passieren. Und ein solcher Tag wie heute, das ist vielleicht mal wieder ein Tag, wo dann die eigentlichen Aufgabenbereiche der Kirche und der Christenheit und so ganz neu in den Raum gestellt werden. Im Grunde werden wir heute angetippt vom Herrn und es wird uns gesagt, wenn ihr Teil des Leibes Christi seid, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann müsst ihr eigentlich das aufgreifen. Und wenn man dieses Wort dann auch hört, immer mehr so werden wie Jesus, dann geht es eben um diese Inhalte, die hier benannt sind. Und damit ist es dann eigentlich notwendig, dass wir mit dieser Welt gebrochen haben. Und das heißt nicht, dass man dann nur noch Hunger leiden darf oder dergleichen Ähnliches, sondern das heißt, dass man dann eben wie Jesus mit den Dingen umgeht, wie Jesus an die Dinge drangeht, wie Jesus auf die Welt zugeht, wie Jesus mit den Menschen lebt. Und das ist so umfassend, da gäbe es so viel dazu zu sagen. Da werden wir so schnell an kein Ende kommen. Aber nun ganz egal, ob großer Nuntius in irgendeiner Botschaft oder ein König oder ein Kaiser oder vielleicht auch einfach ein Familienvater, ein Handwerksmeister, ein Schullehrer. Hier ist die Auftragslage für den, der in der Nachfolge Christi steht. Immer mehr so werden wie Jesus. Zweite Lesung aus der Apostelgeschichte im 10. Kapitel. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilt, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, als Jesus durch das Land gezogen ist. Das muss ja doch ganz anders gewesen sein, als wie wenn andere Leute durch das Land gezogen sind. Und allein schon einmal zu schauen, wie es sich bei ihm im zwischenmenschlichen Bereich abgespielt hat. Petrus hat gesagt, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Das ist schon einmal so ein wichtiger Punkt. Und wie hat das Jesus wohl gemacht? Auch da war es ja schon nicht ganz einfach, denn es hat ja nicht nur damit zu tun, dass man vielleicht die Großen ehrt und die Kleinen stehen lässt oder so ähnlich. Aber wenn nun einmal 100.000 Leute kommen, wie will man allen gerecht werden? Mit einer Massenaussendung vielleicht oder so ähnlich. Aber das sind alles nicht die Dinge, die wirklich die Lösung bringen. Es war also sicherlich auch für Jesus zunächst einmal von der äußeren Sache her gar nicht so einfach, dann jedem gerecht zu werden. Dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Da wird die Sache ja noch viel schwieriger. In jedem Volk, da haben wir es ja mit Milliarden von Menschen zu tun. Und wenn es jetzt darum geht, dass ihm jeder willkommen ist, dann können wir vielleicht da auch einen Auftrag für uns selber sehen. Jeder ist eingeladen, sich ihm anzuschließen. Immer mehr so werden wie Jesus. Dieses sich ihm anschließen, da geht es jetzt nicht so sehr, dass man Mitglied in dem Verein ist oder so ähnlich. Da kann man vieles machen und dann kommt man in die Kartei und dann gibt es vielleicht so eben die jährliche Aussendung und dergleichen ähnliches. Das ist ja fast gar nichts im Vergleich zu dem, was da sein kann. Aber es ist jeder eingeladen, sich ihm anzunähern und eben immer mehr auch die ganzen Dinge umzusetzen im eigenen Leben, die eben Jesus ausmachen. Und hier ist schon kurz zusammengefasst auch die Rede, um was es geht. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Und wir haben es ja schon oft gehört im Evangelium. Wir haben das alles gelesen. Die extremen Sachen, das sind dann so die Totenauferweckungen und dann die Krankenheilungen oder wie Petrus übers Wasser gegangen ist im Auftrag des Herrn. Aber das sind jetzt mal halt die besonders markanten Sachen. Gehen wir aber doch auch noch einmal ein bisschen mit dem Alltag um. Wie sind die Leute geworden im Umfeld von Jesus? Denken wir mal vielleicht zum Beispiel an diese Frau am Jakobsbrunnen, wo das ja alles nicht so ganz eindeutig gewesen ist. Schauen Sie mal, was aus dieser Frau geworden ist, nachdem sie mit Jesus ins Gespräch und in Kontakt gekommen ist. Oder denken Sie mal an diese Ausländerin, wo das da mit diesen Hunden war, wo man da die guten Gaben da nicht den Hunden vorwirft und so weiter. Da haben wir dann eigentlich auch so etwas wieder vor Augen, was im Umfeld von Jesus aus den Menschen geworden ist. Oder betrachten wir mal den etwas auffälligen Petrus mit seinen vielen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und schauen wir mal, was da draus geworden ist, nachdem er sich im Umfeld von Jesus bewegt hat. Und so haben wir ganz viele, wo wir da mal entsprechende Veränderungen, entsprechende Wachstumsprozesse und entsprechende innere Heilungen sehen. Und wenn wir mal zum Beispiel selber auch in diesen Bereichen anfangen würden, da wäre doch vielleicht einiges möglich, wo in unserem Umfeld so mancher vielleicht auch ein Stück Heilung, Befreiung, Erlösung und Neuanfang empfangen könnte. Und das sind eben auch so diese Bereiche, wo es heißt, immer mehr so werden wie Jesus. Und wenn heute schon der Tag von der Taufe des Herrn ist, dann können wir damit eigentlich auch noch einmal unsere eigene Taufe aus der Versenkung hervorholen und das einmal richtig schön in Zusammenhang bringen. Dieses immer mehr so werden wie Jesus. Und dann werden wir merken, dass da vielleicht die Aufträge gar nicht so fern sind und auch gar nicht so unerreichbar sind. Und unsere Aufträge sind jetzt erst einmal in erster Linie nicht diese ganz schwierigen Sachen, dass wir übers Wasser laufen müssen und so, oder Tote aufwecken müssen und so weiter. Lassen wir das mal einfach so stehen. Wenn solche Dinge dran wären, dann würde der Herr sich auch bei uns schon entsprechend bemerkbar machen. Aber jetzt fangen wir einfach mal mit dem an, was jetzt gerade auch in unserem Umfeld entsprechend im Raum steht. Und wir dürften dann vielleicht einmal auch ein bisschen weiter sehen. Gehen wir mal ein Jahr weiter oder ein paar Jahre weiter oder gar bis ans Ende unseres Lebens. Ob es dann wohl auch irgendwie so heißen könnte, wie hier: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Jetzt müsste man das vielleicht mal ein bisschen umsetzen. Ihr wisst, was in dem ganzen Umfeld von Herrn oder Frau sowieso geschehen ist, nachdem sie die Liebe Gottes erfahren hat, nachdem sie die Salbung des Heiligen Geistes erfahren hat, nachdem sie die Liebe und die Gnade Gottes hat spüren dürfen oder nachdem sie angefangen hat, mit Jesus zu gehen. Und dann müsste man eigentlich einen gravierenden Unterschied merken. Vorher war es irgendwie, wie auch immer, aber danach, da war es dann so, dass man selbst am Lebensende oder wenn diese Person schon länger gestorben ist, dass man sich da immer noch dran erinnern muss. In diesem Umfeld war es heilsam. In diesem Umfeld, da konnte man eine Ahnung bekommen von der Liebe Gottes und seinem Wirken. Und so weiter mehr. Wenn wir also diese Dinge dann so ins Auge fassen, dann haben wir ein bisschen mehr verstanden, wie das alles zusammenhängt mit diesem Heilsweg, mit diesem Christwerden, mit diesem Teil des Leibes Christi werden und dann natürlich auch mit dem Erlöstwerden. Denn wir haben ja nun alle erst einmal unsere Ausgangsposition und die ist ja nicht immer gerade so ganz erlöst. Manchmal ist die ja auch in Kämpfen, in Anfechtungen, in schwierigen Geschichten und dergleichen mehr. Deswegen darf am Anfang eines solchen Weges auch immer noch etwas ganz Besonderes stehen, von dem hier im Text auch die Rede ist. Ist ein bisschen krass vielleicht, aber steht nun einmal so da. Wie er alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Diese Gewalt des Teufels, Also es ist vielleicht gut, wenn wir auch noch einen Moment da stehen bleiben. Und da wollen wir vielleicht gar nicht so sehr jetzt irgendwelche schrecklichen Druckbilder mit irgendwelchen Gehörnten und Pferdefüßen und dergleichen ähnliches in Augenschein nehmen, sondern bleiben wir doch einmal bei diesen ganzen vielen subtilen Egoismen, die sich dann immer wieder so einschleichen und das Leben irgendwie gemein und schwierig machen können, wo wir am Ende dann halt doch wieder Egoisten haben oder wo wir am Ende dann doch wieder nur um uns selbst uns drehen. Da gibt es vielleicht auch im Laufe der Jahrhunderte so manchen, der hat es wirklich ganz gut versucht und ist aber dann da auch wieder solchen vielen Anfechtungen und Dingen halt zum Opfer gefallen. Da wird man gar nichts Besonderes sehen, sondern da wird man nur sehen, es ist halt wieder nichts geworden und es ist halt wieder zusammengebrochen und am Ende war es halt doch wieder böse oder schlimm oder einfach, es war halt dann doch ein Leiden und halt nichts Gutes. Und ich glaube, das sind so die Dinge, um die es da geht. Die sind verborgen, die wird man nicht so schnell sehen. Aber es geht darum, dass dieser Kreislauf, der immer wieder sowas hervorbringt, dass der einmal durchbrochen wird. Und dass es einmal wirklich gut wird. Die Riesensehnsucht der Menschen, die steht doch immer wieder im Raum. Deswegen hat es auch im Lauf der Jahrhunderte schon so viele Regime gegeben. Aber der Mensch, er ist nun einmal rückfallgefährdet. Und es geht darum, dass diese ganzen Abläufe und Spiralen durchbrochen werden. Ganz großer Inhalt auch dieser Erlösung und auch dieser Annäherung an den Herrn, dass er uns gerade auf diesem Gebiet auch befreien kann, dass es dann wirklich sein Reich ist und nicht irgendetwas anderes, Kleines, was nur vielleicht dem Egoisten im kurzen Moment dient und danach wieder alles kaputt sein lässt. Jetzt geht's wirklich drum, immer mehr so werden wie Jesus. Und das ist dann schon ganz anders, als wenn wir uns bewegen würden im Umfeld von dem Fürsten dieser Welt. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus, im ersten Kapitel. In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, da kam also der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab. Dieses Bild kennen wir, so haben wir es gelernt. Und dann haben wir auch schon gelernt, dass der Heilige Geist eine Taube ist. So ist in manchen Bildern das halt dargestellt. Aber auch das ist gleich ein Punkt, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Denn der Heilige Geist kann nicht dargestellt werden. Der kann nicht gemalt werden, der kann auch nicht einfach in die Hand genommen werden. Das sind nur solche Bilder, die es dem Menschen wenigstens einigermaßen ermöglichen, so eine Vorstellung oder eine Ahnung zu bekommen von dem Geschehen. Deswegen steht es hier auch im Text, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube herabkam. Da müssen wir also sehr sorgfältig lesen, damit wir nicht irgendwo in einfachen Kategorien stecken bleiben. Und dieses, dass der Geist Gottes kommt, das ist so etwas umfassend Wichtiges für die ganze Menschheit. Und wir sehen dann auch gleich dieses Wort, das im Raum steht. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und als Jesus dann losging, dann kamen ja auch diese ganzen Dinge, die die Leute sehr wohl gemerkt haben und die so wichtig geworden sind für die Menschheit. Jesus ging dann 3 Jahre lang durch das Land mit dem ganzen Wirken. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und jetzt sind wir da, seine Vertreter, seine Christenheit, seine Erben, seine Kinder Gottes, wie man sagen kann. Und jetzt müssten Sie sich mal vorstellen, könnte man von Ihnen so etwas sagen? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Könnten Sie sich vorstellen, dass Gott über Sie so etwas sagen könnte? Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Das wäre eigentlich so ein Ziel, das man mal näher ins Auge fassen müsste. Und sowas kommt ja nicht nur von selber und wird auch nicht anschließend einfach nur ins Regal gestellt, sondern dazu gehören natürlich diese ganzen Lebensprozesse und dieser ganze innere Wandel, womit wir wieder bei dem großen Wort des heutigen Tages sind, dieses immer mehr so werden wie Jesus. Die Taufe, das ist ein Anfang. Und da wirkt erst einmal schon die Gnade des Sakramentes. Das sind oft Dinge, die auch sehr im Unterbewussten passieren. Wir tun gut dran, wenn wir jetzt nicht gleich auf ganz gewaltige, spektakuläre Wunder drauf aus sind, sondern bleiben wir ruhig erst einmal im Alltag stehen. Als Jesus da gekommen ist, da sind bestimmt nicht jetzt alle Leute in Aufregung gewesen und er hat bestimmt auch nicht jetzt einen großen goldenen Heiligenschein um sich herum gehabt, sondern er wird sich unter den Leuten bewegt haben, so dass die meisten vielleicht erst einmal gar nicht gemerkt haben, da ist jetzt etwas ganz Besonderes geschehen. Dieses Zeichen des Himmels, das werden Sie schon mitbekommen haben. Und das war vielleicht einfach auch mal gut, damit das Geschehen jetzt einmal ausdrücklich in den Raum gestellt wird und auch ins Bewusstsein der Leute. Aber als dann das alles wieder vorbei gewesen ist, da werden sich manche vielleicht dran erinnert haben, werden darüber auch erzählt haben. Aber als Jesus dann so durch die Straßen ging, da können wir mal davon ausgehen, dass die Mehrheit der Menschen von diesem Geschehen jetzt wieder nichts gewusst hat. Aber die werden zunächst einmal etwas Äußerliches gemerkt haben. Die werden gemerkt haben, Es ist sehr angenehm, im Umfeld von Jesus zu sein, weil es da so friedlich ist und weil der so freundlich ist und weil einfach das Zusammensein mit ihm gut tut. Und das ist vielleicht einmal auch so eine erste Voraussetzung. Und wenn dann da gerade auch geschwächte Leute kommen, da ist vielleicht jetzt hier gar nicht so sehr die Sozialarbeit im Vordergrund oder irgendein Förderungsprogramm, sondern das ist einfach auch aus dem ganz normalen Alltag heraus. Und da ist eigentlich dann auch die Grundlage geschaffen für dieses weitere Wirken des Heiligen Geistes oder auch für die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Man sagt auch, dass man da so eine Salbung erfahren kann. Und das ist vielleicht so ähnlich wie ein Auftrag oder wie eine Ausstattung oder dass man eben dann die Gnadengaben des Heiligen Geistes bekommt. Wir erwarten dann prophetische Reden, Heilungsgabe, Seelenschau und so weiter. Aber ich glaube, wir sollten uns gar nicht so sehr nach diesen Dingen ausdrücklich ausstrecken. Wir sollten sie schon gar nicht künstlich herstellen. Sondern als erstes ist es mal gut, wenn wir um uns herum ein Umfeld schaffen, das einmal Jesus würdig ist und das dann auch ihm ähnlich ist. Und das ist erst einmal anstrengend genug, weil da werden doch immer wieder mal auch so manche menschliche Bedürfnisse auftauchen, wo es gar nicht so einfach ist, zu widerstehen. Da werden wir ein bisschen Geisteskampf erfahren und vielleicht auch den einen oder anderen Rückfall erleben. Aber wenn man da mal die Kämpfe aufgenommen hat und wenn man es mit dem mal irgendwo ein Stück weit geschafft hat, dann ist schon ganz, ganz viel geschehen. Und was dann da an weiteren Dingen dazu kommt, das lasst uns doch einfach von Jesus empfangen. Das ist für mich eigentlich auch immer so ein bisschen der Gedanke, was muss man denn dann da machen? Was muss man denn da sagen? Also wenn es zum Beispiel um Gebete geht, dass die halt erhört werden, da muss man besonders geschliffene Worte haben. Da muss man also speziell beten können. Wenn man nur normal betet, dann wird es halt nicht erhört oder so ähnlich. Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, es ist dem Herrn Jesus ganz besonders wichtig, dass wir ihm einfach begegnen und dass wir ihm wirklich sagen, was Sache ist in unserem Leben. Und das ist nicht so sehr die Frage der Methodik oder der geschliffenen Worte, sondern das ist eine Frage der wirklichen Begegnung und eine Frage des Herzens und der Herzenshaltung. Und im Hintergrund stehen dann auch wieder nicht diese besonders geschliffenen Worte, sondern im Hintergrund, da steht dann eben das, dass man den Herrn wirklich an sich ranlässt. Und dass diese Annäherung wirklich geschieht, dass das Herz ihm offen ist, dass er bei uns rein darf, uns befreien darf von diesen Machenschaften des Bösen und dass er mit uns ganz neu anfangen darf. Und da kommt dann schon das eine oder andere auch hinzu. Und wenn Jesus dann mal wirklich bei uns rein darf, dann haben wir nicht mehr dieses alte Menschenwerk, das ja doch immer wieder zusammenbricht, sondern dann haben wir einmal wirklich sein Wirken in unserem Leben. Und das ist ganz anders, als wenn wir halt nur irgendetwas Selbstgemachtes hätten. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Ich danke Ihnen, Pater Hermann Josef Hubka aus dem Kloster Waghäusel. Sie haben uns die biblischen Texte für die Sonntagsliturgie greifbar gemacht für unser Leben. Ich möchte jetzt schließen mit einem Loblied auf die Taufe von unserem großen Kirchenvater Gregor von Nazianz. Die Taufe ist die schönste und herrlichste der Gaben Gottes. Wir nennen sie Gabe, Gnade, Salbung, Erleuchtung, Gewand der Unverweslichkeit, Bad der Wiedergeburt, Siegel und nach allem, was besonders wertvoll ist. Gabe, denn sie wird solchen verliehen, die nichts mitbringen. Gnade, denn sie wird sogar Schuldigen gespendet. Taufe, denn die Sünde wird im Wasser begraben. Salbung, denn sie ist heilig und königlich, wie die, die gesalbt werden. Erleuchtung, denn sie ist strahlendes Licht. Gewand, denn sie bedeckt unsere Schande. Bad, denn sie wäscht. Siegel, denn sie behütet uns und ist das Zeichen der Herrschaft Gottes. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist die Botschaft, die uns zu Schwestern und Brüdern, zur übernatürlichen Familie der Kirche macht. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist die Botschaft dieses Festes, das die liturgische Weihnachtszeit nun beendet. Ihnen, liebe Hörer, auf das Wort Gottes, wünsche ich, dass Sie diese Zusage Gottes, die auch Ihnen gilt, annehmen und daraus leben können. Gottes Segen und denken Sie daran. Wir sind alle herausgefordert, aus der Taufgnade zu leben und unser Leben hat eine Sendung. Einen schönen Sonntag, Ihre Claudia Silberhorn.